Mindestens die Hälfte der Coaches, die überschätzen sich selbst massiv und zwar in vielen, vielen verschiedenen Bereichen. Viele glauben, sie können alles. Da geht es schon mal ums Thema. Egal mit welchem Thema du kommst, deine Antwort als Coach ist immer ja. Und das ist gefährlich, da würde ich übrigens auch von Coachee-Seite mal sagen, wenn dir jemand sowas verspricht, daran erkennst du schon einen unseriösen Coach. Ich werde natürlich ziemlich oft gefragt von Menschen, Steffen, woran erkenne ich denn eigentlich, ob ein Coach gut ist, wenn ich einen suche oder brauche? Aber die andere Frage von der anderen Seite ist ja mindestens genauso wichtig. Wenn ich selbst Coach bin oder zumindest einer sein oder werden möchte, woran erkenne ich denn eigentlich selber, ob ich gut bin, ob ich meinen Job richtig mache, ob ich den gut mache? Denn da gibt es echt ein paar ganz heftige Fehler, die man im Umgang mit sich selbst und der eigenen Tätigkeit, aber auch im Umgang mit seinen Klientinnen und Klienten machen kann. Und in dieser Podcast-Folge präsentiere ich dir die 10 wichtigsten, größten und auch schlimmsten Fehler, die du unbedingt kennen und vermeiden solltest, wenn du selbst als Coach erfolgreich sein oder eben werden möchtest. Viel Spaß bei dieser Folge. Ich begrüße dich bei Die Kunst zu leben. Hier ist dein Steffen. Ja, heute mal ein bisschen eine spezielle Folge für alle diejenigen von euch, die Coaches sind oder sein möchten oder in ihrer beruflichen Tätigkeit, vielleicht bist du ja auch Führungskraft oder Beraterin oder Trainerin oder Trainer oder im Verkauf. Also du hast irgendwo was mit Menschen zu tun und da gelten auch einige dieser Fehler, die ich heute erzähle, weil natürlich viele Berufe Coaching-Inhalte oder Coaching-Elemente beinhalten. Ja, also auch eine Führungskraft, ein Chef oder eine Chefin ist in gewisser Weise auch manchmal ein bisschen ein Coach, ne? Also braucht zumindest Coaching-Elemente in dieser Tätigkeit. Und wenn du vielleicht überlegst, Coach zu werden oder werden zu wollen oder gerade am Anfang stehst und erfolgreich werden möchtest, dann findest du hier vielleicht so ein paar ganz wichtige zentrale Hinweise, die du beachten musst, damit du auf diesem Weg auch wirklich vorwärts kommst. Das heißt, es ist viel aus der eigenen Erfahrung gesprochen. Ich mache diesen Beruf jetzt ja schon seit fast 20 Jahren, davon 16 Jahre jetzt vollberuflich oder hauptberuflich als Profi. Und da kriegt man viel mit bei sich, aber natürlich auch bei anderen. Das heißt, das ist jetzt wirklich eine Essenz von ganz viel Erfahrung und Tausenden von Coachings und eben sehr, sehr vielen, vielen ja, Lebensjahren, die ich diesen wundervollen Beruf ausüben darf. So, und im Endeffekt kann man diese schlimmsten Fehler, die Coaches machen können, in 2 Kategorien einteilen. Einmal im Umgang mit ihren Coaches, also im Coaching selbst sozusagen, im Coaching-Prozess, in der Arbeit an sich. Das ist die erste Kategorie. Und die zweite Kategorie, in der schlimme Fehler passieren können, ist im Umgang mit dir selbst, also mit sich selbst. Der Coach sozusagen, wie er sich selbst behandelt oder wie er sich selbst sieht und wie er sozusagen seinen Beruf selbst für sich ausübt, ja, und sein Gewerbe oder sein Unternehmen sozusagen entwickelt. Und ich möchte mal diese 2 Kategorien heute so ein bisschen überfliegen. Das könnte hier jetzt auch ein Tagesseminar sein. Das ist jetzt auch kein Anspruch auf Vollständigkeit. Es sind mindestens mal 10 schlimme Fehler. Ich glaube, ich werde vielleicht noch 2, 3 dazu packen als kleinen Bonus, weil da kommt man wirklich von einem Thema aufs andere, was da so dranhängt. Aber ich versuche es mal so ein bisschen zusammenzufassen und möchte gleich mal mit dieser ersten großen Kategorie starten. Wir starten mit dem Umgang von Coaches mit ihren Klientinnen und Klienten, also im Coaching-Prozess. Was sind da die schlimmsten Fehler, die man so machen kann? Der erste Punkt, der erste schlimme Fehler ist ganz einfach mangelnder Beziehungsaufbau. Das heißt, zu wenig Zeit wird investiert in den Beziehungsaufbau. Warum? Weil manche Coaches sich selbst so unter Druck setzen, dass sie unbedingt gleich die Probleme erkennen und sofort auch lösen wollen. Das heißt, man ist wahnsinnig technikorientiert manchmal als Coach, als man sich gleich überlegt, okay, was mache ich jetzt mit dem oder mit der? Was setze ich hier jetzt für eine Strategie oder für ein Tool irgendwie ein? Das gilt nicht nur fürs erste Coaching, sondern gerade dann auch, wenn Coaches ein zweites, drittes oder ja einfach öfter kommen, dass man sich dann schon überlegt, okay, das letzte Mal haben wir das gemacht und das gemacht, jetzt wäre vielleicht, ja, vielleicht heute das gut und das gut. Man macht so eine Art Programm. Und da unterscheidet sich der Coaching-Beruf massiv vom Trainer. Wenn ich Trainerin oder Trainer bin, dann sollte ich bei Seminaren oder Trainings mir auf alle Fälle ein Programm überlegen, einen Ablauf, eine Struktur. Aber Coaching darf sowas nicht haben. Es ist nicht schlimm, wenn man sich Gedanken macht davor, ist sogar gut, wenn man sich ein bisschen vorbereitet, aber eher sich ins Reindenken, wo war derjenige, sich ins Rein, nochmal reinfühlen in den Menschen und dann eben auch von Anfang an Zeit investieren in den Beziehungsaufbau, den Menschen wieder zu fühlen und wahrzunehmen, wo steht dieser Mensch mittlerweile, wie geht's ihm heute, sind irgendwelche Dinge vielleicht in der Zwischenzeit passiert und eben nicht gleich so wie so ein Klempner anzusetzen an einer Stelle, wo du sagst, ah, da haben wir jetzt eine Lücke oder da haben wir jetzt ein Loch oder ein Problem und da müssen wir jetzt sofort dran. Ja, sondern es braucht, bevor du die Lösung hast oder Lösung produzieren oder erkennen willst, braucht es erstmal Beziehung, Beziehung, Beziehung. Es gibt kein Coaching ohne Beziehung. Deswegen tun sich so viele Führungskräfte auch schwer, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu coachen und somit zu entwickeln und in im Prozess zu begleiten. Ganz einfach nicht, weil sie es nicht könnten, sondern weil die Beziehungsebene fehlt. Die Beziehungsebene auf, Achtung, Augenhöhe und eben nicht von einem, der weiß und einem anderen, der eben nicht weiß. Es ist kein Meister-Schüler-Verhältnis beim Coaching. Ja, deswegen, es braucht wirklich viel Einstimmung, ein Reinfühlen, ein Reingleiten, ein gemeinsames Hand in Hand eingehen in diesen Prozess. Und das wird oft wirklich aus verschiedensten Gründen einfach viel zu wenig gemacht. Ja. So, das ist ein Fehler. Ein weiterer wirklich schlimmer Fehler von Coaches im Umgang mit ihren Coaches im Coaching ist, ja, das Übernehmen der Klientendenkweise, könnte man sagen. Also das heißt, wenn du dann fragst, wie geht's oder beschreib mir mal dein Problem, dann erzählen die Klienten natürlich ja ihre problematische Situation und sie beschreiben sie manchmal so dramatisch und so negativ, so unlösbar, dass man das Gefühl als Coach hat, so um Gottes Willen, ja, also wenn ich mich jetzt da so reindenke, da gibt's ja wirklich gar keine Lösung, was soll ich da denn machen? Und das kenne ich auch von mir selbst, von früher, wie ich angefangen habe, dass ich da selber oft mir dann gedacht habe, wie derjenige das so erzählt hat, seine Probleme, dass ich mir gedacht habe, ja, puh, keine Ahnung, was soll man da jetzt machen? Und das ist ja wirklich voll das Problem. Ja. Und ich war also voll mitgegangen in dieser Denkweise des Klienten und habe auch irgendwo selber diesen Druck mir auferlegt, dass ich jetzt glaube, ich müsste da jetzt eine Antwort geben oder eine Lösung sofort irgendwie präsentieren können. Und das ist ja genau der Punkt, was Coaching eben nicht ist. Es ist eben nicht, dass der Coach eine Lösung bieten sollte. Und diese Hilflosigkeitsgefühle, die dann beim Coach entstehen, wenn er sich so mit dem Klienten praktisch auf so eine Gedankenreise mitbegibt und da reingeht in diese Denkweise, ja, diese Hilflosigkeitsgefühle sind dann eben oft ein Indiz dafür, dass man sich selber verloren hat und in seiner Rolle, in seiner eigentlichen Aufgabe, was man als Coach eben eigentlich tatsächlich für einen Auftrag hat, dass man sich in der einfach verloren hat oder beziehungsweise, dass man aus der Rolle gefallen ist an der Stelle auch, ja. Und dass man sich diese Denkweise zu eigen gemacht hat und somit eigentlich gar nicht mehr der Coach ist, sondern irgendwas anderes. Manchmal auch jemand, der dann mitfühlt, eher fast wie ein Freund oder ein Pflegerin oder ein Pfleger sozusagen, ja, so ein Seelentröster, eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger ist man dann plötzlich, ja, und dann fühlt man mit dem anderen mit und diskutiert da und so weiter und gibt Recht und alles Mögliche. Alles nur kein Coaching, ja. Also das ist ein ganz, ganz, ganz großer Fehler, weil wenn man so in diesem Prozess mit dem Klienten mitgeht, dann kann man nicht mehr helfen, weil dann ist man plötzlich Teil des Problems und nicht mehr Teil der Lösung. So, damit komme ich zum dritten Punkt. Ein großer Fehler, wirklich ein schlimmer Fehler von Coaches, ist eben auch ganz schlechtes Zeitmanagement im Coaching. Da werden plötzlich Gespräche geführt, die so ausufern, man verliert sich so in so einem Gesprächsprozess, dass dann so ein Thema, das man auf 10, 15 Minuten ergründen und auch erfassen könnte, dass da 1-2 Stunden plötzlich ins Land gehen und dass unheimlich viel gesprochen wird und oftmals drehen sich die Klienten dann auch im Kreis und der Coach ist eben auch ein bisschen der Timekeeper, der also sozusagen diese Struktur und diesen roten Faden aufrechterhalten sollte und die verlieren sich dann oftmals auch in den ganzen Emotionen, in ihren eigenen oder denen des Gegenübers und in den ganzen Themen und man springt von einem Thema aufs andere und man geht in unglaubliche viele andere Themenbereiche noch rein und kommt vom Hündchen aufs Stöckchen und ist beim siebten Nebenpunkt und findet gar nicht mehr zum eigentlichen Thema zurück und die Zeit geht flöten und dann hat man aber das Gefühl, wow, jetzt haben wir jetzt aber eigentlich nur gesprochen über alle möglichen Probleme und sind auch bei allen möglichen Themen, aber eigentlich haben wir noch gar nicht richtig gearbeitet und eigentlich kam ja der Klient wegen Problem A und mittlerweile sind wir bei Problem F. So, und dann ist das ganze Zeitmanagement beim Teufel. Dann will man aber noch irgendwie so eine Methode reindrücken und hat aber eigentlich viel zu wenig Zeit. Und dann versucht man eine Technik oder eine Intervention oder eine Übung mit dem Coachee zu machen, obwohl man bloß noch eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit hat. Und dann wird das alles super knapp und stressig. Also du merkst schon, das ist ein Chaos. Ja, und es ist schlecht für den Coach und es ist super schlecht für den Coachee. Und deswegen darf man hier wirklich lernen, strukturiert zu bleiben, bei sich zu bleiben. Und wirklich, Coaching ist ein ganz starker Führungsprozess. Man muss lernen, Prozesse führen zu können, Gespräche führen zu können, sich selbst führen zu können und so weiter. Ein weiterer großer Fehler von Coaches ist, dass sie parteiisch werden, dass sie Partei ergreifen. Ja, also entweder für ihren Klienten, also sie machen sich sozusagen zum Verbündeten desjenigen und versuchen ihn dann zu bestärken und ja, da hast du schon recht und das solltest du so und so machen. Ja, also der klassische Fall, wenn der Coach, wenn dann die Frau zum Coachee kommt, zum Coach kommt und über ihren Mann beschwert und dann der Coach, der am besten auch noch ein weiblicher Coach ist, ich rede jetzt mal in Klischees, ja, dann verbindet sich sozusagen der weibliche Coach mit der weiblichen Klientin und sagt, ja, das ist ja wirklich eine Sauerei und da müssen wir Frauen volle Fälle zusammenhalten und dann sozusagen in der Weiblichkeit hier stärken, in der Rolle der Frau gegen eben die Opposition, was dann der Mann ist, und macht man sich dann einen Schlachtplan und ne, das ist alles vielleicht Eheberatung und Paarberatung, aber Beratung ist halt kein Coaching. Ja, und es kann übrigens natürlich genauso auch bei Männern sein, ja, und es hat auch mit dem Geschlecht gar nichts zu tun, sondern es geht einfach darum, dass man im Coaching nicht parteiisch werden darf. Man wird nicht zum Verbündeten seines Klienten und man wird auch nicht zum Gegner. Es geht auch nicht darum, die Gegenseite einzunehmen und sozusagen dann ins Gewissen zu reden oder an die Vernunft zu appellieren oder sozusagen dann eine eigene Opposition zum Coachee sozusagen dann auch einzunehmen und den dann irgendwie da zu challengen und herauszufordern und zu triggern mit provokativen Ansagen und so weiter. Das ist nicht der Punkt. Ja, also bleib unparteiisch. Weder die Gegenposition noch die gleiche Position sollte der Coach einnehmen. Ein Coach ist eine komplett neutrale Person, die sozusagen einen Führungsprozess macht. Dem ist das beim, ja, Coach kommt ja vom Kutscher. Und dieser Begriff hat eben damit zu tun, dass der Kutscher völlig neutral ist, ob er jetzt nach München oder nach Augsburg mit der Kutsche fährt. Er fährt dorthin, ja, und er verteidigt nicht die eine Stadt gegen die andere, dass er sagt, wie, sie wollen jetzt nach Augsburg, aber München ist doch viel größer und da sind viel tollere Geschäfte und da gibt's auch viel bessere Restaurants. Nein, das hat der Kutscher nicht zu entscheiden und nicht zu bewerten, sondern sein Auftrag ist, den Prozess zu führen. Damit sind wir beim nächsten Punkt. Was ein weiterer schlimmer Fehler von Coaches ist im Umgang mit ihren Coaches im Coaching, und zwar, das ist, dass die Ziele hinter den Zielen und die Themen hinter den Themen oft übersehen werden. Das heißt, da kommt ein Klient mit irgendeinem Thema und oft ist das eben an der Oberfläche und dann arbeitet man sich ab an diesen Oberflächenthemen und erkennt gar nicht, dass es ein tieferes Thema dahinter gibt. Das heißt, die kausalen, ursächlichen Themen werden nicht erkannt. Und das ist etwas, wo es einfach Ausbildung braucht, wo man einfach Wissen haben muss, wie systemische Zusammenhänge funktionieren, wie menschliche Psyche funktioniert, wie das menschliche System funktioniert, wie gruppendynamische oder Beziehungsprozesse stattfinden. Man braucht einfach wirklich fundiertes Wissen in einer fundierten, ganzheitlichen, komplexen und vor allem auch tiefgründigen Ausbildung. Ansonsten arbeitet man sich an oberflächlichen Themen ab und macht mit den Leuten Verhaltenstherapie, auf gut Deutsch gesagt, und beschäftigt sich damit mit oberflächlichen To-Dos und Aufgaben, die die Leute dann machen sollen, ohne eigentlich wirklich zu ergründen, ursächlich kausal und somit ganzheitlich von der Wurzel her, um wirklich das Problem von der Wurzel her zu lösen. Ja. Ein weiterer schlimmer Fehler, und das ist der letzte Punkt sozusagen von diesem Themenblock, der Umgang im Coaching mit dem Coachee, und das ist der Punkt, viele Coaches sind nicht gut darin, in die Umsetzung zu führen oder zur Umsetzung zu führen. Das heißt, ein richtig guter Coach entwickelt Umsetzungskraft. Ja, also das heißt, dass der Coachee ins Tun kommt, dass da Dinge passieren, dass Verhalten entwickelt wird, dass sich Verhalten verändert. Das heißt, meinen Klienten in Aktion zu bringen, nicht nur im Coaching, sondern gerade auch nach dem Coaching und dieses Verhalten sozusagen dann auch aufrechtzuerhalten, dass dann nachhaltige Verhaltensveränderungen stattfinden, dass nicht nur gesprochen wird, dass das nicht nur so eine Austausch- und Diskussionsrunde ist, sondern dass da wirklich dann eben was passiert, das ist ein ganz wichtiger Punkt von guten Coaches und da sehe ich immer wieder, dass bei vielen Coachings eben dieser Handlungsimpuls und diese ganzen Aspekte wahnsinnig unterrepräsentiert sind und man dann ganz viel spricht über alle möglichen Themen, aber viel zu wenig Ergebnis und Handlungsorientierung dabei ist. Ja, also das sind so Elemente, die wirklich dramatisch sind und zwar für beide Seiten. Einmal für die armen Klientinnen und Klienten, die einfach nicht zu einem guten Ergebnis kommen und einfach frustriert sind und eher in so einer Dauerschleife gehalten werden oder halt einfach ohne Ergebnis frustriert ausscheiden aus dem Coaching-Prozess. Das heißt, es wird kein Erfolg produziert. Und zweitens natürlich auch für den Coach selber, weil er dadurch keine zufriedenen und glücklichen Klienten und Klientinnen produziert und somit selber nicht erfolgreich wird und auch Gewissensbisse kriegt. Und da sind wir jetzt schon beim Punkt, nämlich der zweite Themenblock, Fehler des Coaches im Umgang mit sich selbst. Ja. Und da sind wir jetzt bei zwei Hauptpunkten, würde ich jetzt mal so sagen. Also man kann es auf zwei Punkte eigentlich reduzieren, die im Umgang mit sich selbst stattfinden. Und das ist einmal der große Fehler, dass der Wert von einem Coach falsch eingeschätzt wird. Also der Coach schätzt seinen eigenen Wert falsch ein. Das ist dieser Punkt, ja. Und zwar in zwei Dimensionen. So möchte ich es gerne auf den Punkt bringen. Ich glaube, so kann ich es am besten strukturieren. Wenn du als Coach deinen eigenen Wert, den du als Coach hast für dich selbst und auch in deiner Arbeit, in deiner Dienstleistung sozusagen, wenn du den falsch einschätzt, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder du unterschätzt dich oder du überschätzt dich. Und ich fange mal beim Unterschätzen an. Coaches, die sich unterschätzen, haben oftmals unbewusste, manchmal auch bewusste Gedanken, wie zum Beispiel, ach, jetzt gibt's schon eh so viele andere Coaches, da ist da eh gar kein Platz mehr für mich. Wer braucht's mich da jetzt eigentlich überhaupt noch? Ja? Oder ich glaube, ich bin als Coach einfach irgendwie nicht gut genug mit dem, was ich mache, weil sonst müsste ich ja jetzt nicht irgendwie Werbung und Akquise machen. Ja? Wenn ich wirklich gut wäre, dann würden ja die Leute von sich aus zu mir kommen. Und dann würden ja meine Coaches alle schon lauter neue Leute zu mir bringen. Ja? Also wenn man gut ist, muss man ja keine Werbung machen. Ja, das ist ein ganz klarer Glaubenssatz von Coaches, die einfach sich selber unterschätzen in ihrem Wert, in dem, was es auch braucht, ein Coaching-Business zu entwickeln, was es braucht, um auch diese Mund-zu-Mund-Propaganda ja, sozusagen aufzubauen. Das hat mit Unterschätzen der Aufgabe und der eigenen Person und der eigenen Verantwortung auch zu tun. Ja, natürlich auch, dass sie sich unterschätzen, einfach, dass sie den Wert ihrer Arbeit, tatsächlich den Nutzen ihrer Arbeit unterschätzen, dass sie sagen, naja, also ich verdiene jetzt irgendwie hier nicht genug oder ich habe einfach so niedrige Honorare, kann davon kaum leben oder gar nicht leben, also ist meine Arbeit einfach nichts wert. Und das ist natürlich überhaupt nicht wahr oftmals, weil ich kenne ganz viele Leute, die eine ganz hervorragende Arbeit eigentlich machen oder machen würden, die wirklich ganz tolle Fähigkeiten und Persönlichkeiten und auch Wissen mitbringen und die tolle Coaches sind oder wären, aber sich einfach nicht trauen, auch ihren Wert im Sinne eines monetären Werts, also auf gut Deutsch gesagt Honorarsatz, zu definieren und den auszudrücken in dieser Form. Ja? Und das sind einfach selbstentwertende Sätze, die ich dir jetzt da präsentiert habe. Und zum Beispiel in Bezug auf Werbung, ja, also wenn ich so gut wäre, ja, dann müsste ich ja keine Werbung machen. Das ist auch so ein selbstentwertender Gedanke, den viele eben auch haben im Umgang mit sich selbst. Weil anstatt zu akzeptieren, dass eben eine Dienstleistung, Akquisition, also Werbung benötigt, ganz einfach, vor allem am Anfang, die ersten 2, 3, 4 Jahre, wird erwartet, dass man irgendwie jetzt von woher auch immer automatisch gebucht wird, bloß weil man plötzlich eine Webseite hat oder Instagram-Account oder weil man einfach da ist und vielleicht schon irgendwie 10 Coachings hatte. Jetzt erwartet man, dass das gleich losgeht. Und nein, es ist wirklich die falsche Erwartung an sich. Man unterschätzt wirklich die Aufgabe und was es braucht, den Invest, um wirklich erfolgreich werden zu können. Und man unterschätzt auch vielleicht so ein kleines bisschen, welchen Wert. Vielleicht überschätzt man das eher. Man überschätzt wahrscheinlich an der Stelle eher den Wert, den es schon hat, wenn man irgendwie ein bisschen präsent ist. Das reicht nicht. Ja? Also einfach falsches Einschätzen dieser ganzen Punkte. Das ist hier so ein großer Punkt und vielleicht ein Aspekt, auf den ich da noch eingehen will, bei diesem sich selbst unterschätzen, auch im eigenen Wert der eigenen Dienstleistung, wie gut man ist und was es eigentlich bringt. Ja, ist es überhaupt Geld wert, was ich da mache? Zahlt da überhaupt jemand dafür? Kann ich da überhaupt mehr verlangen als 100 Euro in der Stunde? Ja. Und das gibt's, da gibt's ein Syndrom, das nennt man Impostor-Syndrom, das ist das Hochstapler-Syndrom. Das heißt, sehr, gerade auch sehr kompetente Personen haben oftmals das Gefühl, dass sie eigentlich, nicht viel wert sind und dass der Wert ihrer Dienstleistung nicht besonders hoch ist. Das heißt, sie empfinden sich, obwohl sie oftmals schon erfolgreich sind, als eher selber unwissend, als eben nicht wertvoll, als vielleicht sogar als Betrüger, als jemand, der sich am Leid anderer Leute bereichert. Ja. Und deswegen, das ist eine Folge, warum viele Coaches sich eben auch nicht trauen, wirklich Werbung für sich zu machen, weil man das Gefühl hat, naja, ich will ja den Menschen helfen, ja, und möchte mich jetzt nicht an ihnen bereichern. Das heißt, ich will ja jetzt da nichts verkaufen. Mir geht's ja nicht ums Geld, höre ich dann immer wieder. Sondern mir geht's ja darum, dass ich Menschen helfen will. Wie wenn das ein Widerspruch wäre? Ja, warum darf's dir nicht genauso auch ums Geld gehen? Schau mal, du musst dich entscheiden. Willst du eine Hilfsorganisation sein, ja, die irgendwie auch mal ein bisschen was verkauft, oder willst du eine Verkaufsorganisation sein, die maximal helfen kann? Und das ist der entscheidende Punkt, dass es natürlich wichtig ist, dass du Menschen helfen willst. Aber dass es genauso wichtig ist, dass du auch Geld bekommst dafür, weil wenn du kein Geld dafür bekommst, wird Coaching ein Hobby bleiben für dich. Und wenn es ein Hobby bleibt, wirst du nicht bekannt sein. Und wenn du nicht bekannt bist, wirst du möglichst wenig Menschen helfen können oder nicht. Wenn du in der Lage bist, wirklich gutes Geld damit zu verdienen und davon zu leben, dann kannst du es den ganzen Tag machen. Das heißt, du bist Profi-Coach und kannst somit viel mehr Menschen erreichen und somit viel mehr Menschen helfen. Also lass doch bitte mal dieses Tiefstapeln und dieses Geringschätzen deiner Arbeit, deines Wertes und auch des Wertes, was andere Menschen bezahlen sollten dafür, was es einfach wert ist, lass doch das bitte jetzt mal beiseite. Ja, sorg dafür, dass du einfach richtig gut bist und ja, lerne dich selbst in einer attraktiven Form zu verkaufen. Das heißt, gute Produktpakete zu entwickeln, tolle Angebote zu entwickeln, wo die Leute mit Begeisterung sich für eins deiner Produktpakete entscheiden. In meiner Coaches-Bildung zeige ich ja den Leuten eben dann ja auch, wie man Produktpakete entwickelt und wie man das alles sozusagen dann so darstellt, dass Kunden sich freuen zu kaufen. Weil Menschen lieben es zu kaufen, etwas, was sie unbedingt wollen. Aber sie hassen es natürlich, was verkauft zu bekommen. Das heißt, du musst, wenn du weißt, wie es geht, nicht mehr dich irgendwie verkaufen im Sinne von Anbietern, sondern du führst deine Kunden dazu, dass sie begeistert Ja sagen zu einem Angebot, das du hast. Und es muss natürlich attraktiv sein und das muss man entwickeln und gestalten. So, der zweite Punkt ist, neben dem, dass sich viele Coaches eben unterschätzen, also Stichwort das Impostor-Syndrom, das Hochstapler-Syndrom, ich will auf keinen Fall irgendwie als was wahrgenommen werden, was ich nicht bin, ja, also stapel ich eher tief. Jetzt gibt's natürlich im Gegensatz dazu das Überschätzen. Ja, und viele Coaches, und ich würde jetzt mal sagen, das ist mindestens die Hälfte der Coaches, die überschätzen sich selbst massiv und zwar in vielen, vielen verschiedenen Bereichen. Also viele glauben, sie können alles. Da geht's schon mal ums Thema. Ja, also die glauben, egal mit welchem Thema du kommst, ja, ob das jetzt die Auflösung deines Unternehmens ist und die Übergabe an die nächste Generation oder ob es jetzt ein Scheidungsfall ist oder jemand kommt mit einer fast lebensbedrohlichen Krankheit, jemand hat einen Burnout und der nächste hat irgendwie was weiß ich was. Deine Antwort als Coach ist immer ja. Ja, ja, da kann ich dir helfen. Ja, da kann ich dir helfen. Ja, das kriegen wir hin. Ja, das kriegen wir hin. Und das ist gefährlich, da würde ich übrigens auch von Coachee-Seite mal sagen, wenn dir jemand sowas verspricht, daran erkennst du schon einen unseriösen Coach. Aber auch für dich selbst, du musst wissen, wo sind deine wirklichen Ja's, also wo kannst du wirklich sagen, ja, das kann ich und zwar wirklich außergewöhnlich gut, in dem Themenbereich bin ich top und hey, das kann ich auch nicht oder das ist einfach nicht mein Spezialgebiet. Ja, also Top-Coaches, wirklich erfolgreiche Coaches kennen ihre Ja's, aber sie kennen auch ihre Neins, sie kennen ihre Grenzen und sie fangen nicht an, sich selbst zu überschätzen, dass sie alles können, alles wissen, alles schaffen, in jedem Thema die eierlegende Wollmilchsau sind. Ja. Und vor allem, dass sie auch nicht große Ergebnisse die ganze Zeit postulieren, was sie alles in 10 Wochen hinkriegen. Das ist übrigens im Gegensatz zum Impostor-Syndrom, was ich gerade genannt habe, dass der sogenannte Dunning-Kruger-Effekt, das heißt, dass viele Personen sich mit ihrer eigenen Kompetenz überschätzen. Man könnte sagen, Personen mit einer geringen Kompetenz überschätzen sich in ihrer Kompetenz. Und zwar deswegen, weil ihnen halt das Wissen fehlt, dass sie überhaupt erkennen könnten, dass sie eine geringe Kompetenz haben. Das ist eigentlich ziemlich bitter. Ne? Also man könnte es jetzt mal ganz brutal auf den Punkt bringen. Man könnte sagen, dumme Menschen verstehen nicht, dass sie dumm sind, eben weil sie dumm sind. Ja, und damit möchte ich jetzt niemanden beleidigen, aber wenn ich selber einfach eine relativ niedrige Kompetenz habe, dann ist es natürlich wahnsinnig schwer für mich zu erkennen, dass ich eine niedrige Kompetenz habe, weil mir oftmals ja eben die Klarheit dafür fehlt zu erkennen. Ich bräuchte eine gewisse Art von Kompetenz zu erkennen, dass ich noch nicht viel Kompetenz habe. Das bedeutet, in der Philosophie sagt man ja auch so schön, ja, ich weiß, dass ich nichts weiß. Genau, also es setzt schon Wissen voraus, dass ich erkennen kann, dass ich auch etwas nicht weiß. Es bedeutet, dass ich sozusagen erstmal wirklich an einen Punkt kommen muss, von einer gewissen Kompetenzstufe, um so viel Einblick und Tiefgründigkeit zu erkennen, um das Gegenteil davon zu erkennen. Ja. Also das ist ein Aspekt, wo man sehr aufpassen muss, dass man sich selbst nicht überschätzt und glaubt, alles zu können. Ein zweiter Fehler hier beim Überschätzen ist der sogenannte Attributionsfehler. Das heißt, die Ursache von Erfolg schreibt man sich selber zu. Das heißt, wenn ich jetzt mit einem Sportler arbeite, der erfolglos ist und beim nächsten Mal gewinnt der, dann glaube ich, ich bin derjenige, der den jetzt erfolgreich gemacht hat. Wie viele Coaches, gerade übrigens Mentalcoaches, glauben, dass seitdem sie mit einer Mannschaft arbeiten und die jetzt zweimal oder dreimal nicht mehr verloren haben, dass das wegen ihnen jetzt so ist. Sie haben jetzt diese Sportler oder diese Mannschaft wieder erfolgreich gemacht. Wenn die verlieren, hat es natürlich mit ihnen nichts zu tun, dann haben die das nicht richtig umgesetzt. Ja, also das ist eben, am Misserfolg habe ich nichts zu tun, aber beim Erfolg bin ich natürlich die Ursache. Und ja, das ist natürlich ein großer Fehler. Ja, ein weiterer großer Fehler ist der sogenannte selektive Vergleich beim Überschätzen. Das heißt, es ist diese Neigung, dass man sich mit anderen selektiv eben ja in Beziehung setzt und seinen eigenen Selbstwert verzerrt. Ne? Also man sieht sozusagen die anderen Coaches, die aus der eigenen Sicht sozusagen irgendwas nicht können und glaubt jetzt sozusagen, ja, im Verhältnis zu denen bin ich natürlich schon viel, viel besser. Ja? Also das heißt, man erniedrigt andere. Und da kommen wir eigentlich schon zu diesem letzten Punkt. Und das ist der Narzissmus. Der hängt damit zusammen, weil ein Narzisst vergleicht sich ja immer auch. Ja, er setzt der andere herab im Vergleich zu sich selbst. Das heißt, Narzissmus ist eines der dramatischsten Punkte. Wenn ein Coach narzisstische Züge hat, und glaubt mir, da gibt's nicht wenige davon, dann ist das sozusagen eine Selbstaufwertung auf Kosten anderer, so könnte man es sagen. Ja? Also das heißt, so eine Art innere Leere, die so ein Mensch hat, wird nach außen überkompensiert. Bedeutet, manche Coaches, die immer auch die Erfolge auf sich ziehen wollen, die immer auch gerne von sich reden, die also wahnsinnig bei sich sind im Sinne von der Aufmerksamkeit, können gar nicht beim anderen sein, die haben eigentlich eine gewisse innere Leere und wollen das dann nach außen überkompensieren und bräuchten ehrlich gesagt selber einen Coach. Ja, es gibt genügend Therapeuten, die ehrlich gesagt selber Therapeuten bräuchten und mindestens genauso viele Coaches bräuchten, mindestens mal auch selber Coaches. Ja, also meistens ist es eine riesige Selbstinszenierung der eigenen Erfolge, des eigenen Wissens, der eigenen Vergangenheit und was man da alles falsch gemacht hat. Narzissmus im Coaching erkennst du von Coach-Seite auch immer ganz gut, wenn du merkst, dass ein Coach ununterbrochen seine eigenen Fehler und Tiefschläge der Vergangenheit mittlerweile als Erfolge verkauft. Ja, es gibt also ganz bekannte, prominente Leute, die auch auf Bühnen gehen, die die ganze Zeit davon erzählen, jetzt waren sie da im Gefängnis und dann kam ihnen natürlich die Erleuchtung. Das heißt, ein eigener, echt dunkler Fleck wird plötzlich sozusagen wie ein Wappen, wie ein Kriegsabzeichen am Revier getragen. Ja, und das ist einfach Narzissmus im Quadrat sozusagen. Ja, nichts dagegen zu sagen, dass man sagt, ich habe aus meinen Fehlern gelernt, ich kenne die Erfahrung, aber im Coaching hat es einfach alles nichts zu suchen. Ja, dann schreib ein Buch oder sei Geschichtenerzähler oder mach eine Netflix-Doku über dich, dann kannst du deine Biografie zutage tragen und kannst von deinen ganzen Niederlagen erzählen und wie du da dann wie Phönix aus der Asche dann doch wieder aufgestiegen bist. Okay, wer sich das anschauen mag, hat dann einen schönen Abend. Aber im Coaching geht es nicht darum, sich selbst zu inszenieren, weil, sorry, es geht echt nicht um dich als Coach im Coaching. Es geht um dein Gegenüber und du bist Dienstleister und nichts anderes. Punkt. Überschätz dich nicht in deinem Wert, überschätz dich nicht in deiner Wichtigkeit. Du bist wichtig, ein Coach hat eine Wichtigkeit, du bist relevant, Aber die volle Aufmerksamkeit und Präsenz gilt dem Coachee und nicht deine Geschichte, nicht dein Wissen, nicht deine Erfolge, nicht deine Erfahrung. Alles das hat dann nichts verloren. So, das war jetzt das Wort des Monats sozusagen. Und wenn du das Gefühl hast, da an der einen oder anderen Stelle habe ich vielleicht auch einen Punkt bei dir erwischt und du hättest gerne hier ein bisschen Nachhilfe oder Unterstützung, dann kann ich dir nur wirklich die ganz große Herzensempfehlung geben, dass du dich mit uns in Verbindung setzt. Wir bilden aus zum Coach. Wir haben eine professionelle, seriöse und sehr tiefgründige, ganzheitliche Ausbildung, wo wir diese ganzen Elemente und noch vieles mehr bei den Menschen auf professionelle Beine stellen und wo du eben diese ganzen Fehler und auch viele andere, die sehr viel Geld kosten und sehr viele ungute Dinge mit sich bringen, alle nicht machen wirst. Lass dich wirklich fundiert ausbilden. Coaching ist ein Handwerk, ja, es ist ein Lehrberuf, es ist ein Ausbildungsberuf und nichts, was man durch einen Online-Kurs irgendwie so nebenbei mitmachen kann. Das muss man wirklich von der Pike auf lernen. Und wenn du das gerne mit uns machen möchtest, dann schau gerne in die Shownotes oder in die Videobeschreibung, da findest du einen Link, da kannst du mal ein unverbindliches, kostenfreies Gespräch mit jemand von meinem Team führen, um mal zu schauen, was passt für dich, was brauchst du noch oder brauchst du überhaupt noch was, was wären für dich die nächsten Schritte. Aber bitte nur dann, wenn du echt seriöses Interesse hast und dann investieren meine Mitarbeiter auch gerne ein bisschen mehr Zeit in dich, in ein Telefonat, okay? Also, ich hoffe, die Folge hat dir geholfen und ich wünsche dir jetzt einfach eine tolle Zeit und freue mich, wenn ich von dir irgendwo mal sehe oder wenn wir uns vielleicht bei einer Ausbildung von mir mal in meiner Academy sehen. Liebe Grüße, mach's gut, bis zum nächsten Mal bei Die Kunst zu leben. Ciao, dein Steffen.